Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem Special rund um Assassin's Creed Shadows. Das Review bei uns ist vor kurzem online gegangen auf der Shock 2 Webseite. Bei mir in der Leitung ist schon der Mann, der das viele, viele Stunden für uns getestet hat. Hallo Florian.
Hallo allerseits.
Ich kann es nicht anders sagen, es ist wahrscheinlich eines der meist erwarteten Reviews, ja, aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Wir sehen es an den Zugriffen, also da ist einiges gestern und auch heute noch los gewesen am Shock 2 Server. Ich glaube einfach, es liegt daran, dass das ja auch von vielen Medien, aber auch von Ubisoft selbst schon so als das Schicksalsspiel für die Firma hochstilisiert wurde, ja, nach den vielen Rückschlägen, die Ubisoft in den letzten Jahren hatte und dann Verschiebungen. Und ich sag ganz ehrlich, ja, es war ja auch, es hätte alles schief gehen können bei dem Spiel. So viel kann ich jetzt schon verraten, es ist nicht alles schief gegangen. Also wie gesagt, wir können uns da heute wirklich freuen, dass ein schönes Spiel erschienen ist oder erscheinen wird in dieser Woche. Die Verschiebungen, dann die Demos auf diversen Messen, die alle nicht das gezeigt haben, was man sich erwartet hat. Dann auch jetzt die Review-Phase, so viel können wir da erzählen. Ja, da gab es dann Phasen, die nur über Streaming-Services liefen, also sprich nicht auf eigener Hardware. Dann gab es natürlich die Phase jetzt, wo wir auf der eigenen Hardware spielen konnten, sowohl PC als auch Konsole war da zur Auswahl und. Also sprich, es war einfach so, es hat eigentlich schon danach gerochen, okay, das könnte auch wieder ein Griff ins Klo sein und nicht das Spiel, auf das sich so viele freuen. Aber ja, es sieht ganz, ganz vernünftig aus. Du gibst eine 85er Wertung, auch das kann ich jetzt schon verraten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal ausführlich über dieses Spiel plaudern können, was Ubisoft jetzt wirklich da auf den Boden gebracht hat. Ja, soweit die Einleitung, jetzt lasse ich dich plaudern. Florian, was ist Assassin's Creed Shadows, ja, und was ist es nicht geworden?
Naja, Assassin's Creed Shadows ist das Spiel, auf das wir gewissermaßen schon ewig gewartet haben, weil wie klar war, dass die ganze Assassin's Creed Serie ja nicht nur aus den Abenteuern von Altair in Jerusalem da aufbaut, sondern halt irgendwann einmal auch andere Geschichten erzählt und andere Welten. Also wir haben ja da wirklich schon alles Mögliche erlebt. Kam ja ganz schnell der Gedanke bei den Fans, oh, Japan, das wär's so, das feudale Japan, die Welt der Samurai, die Zeit der Shogune, die Zeit der Ninjas, also der Shinobi, das wäre doch optimal für ein Assassin's Creed. Und irgendwie ist das immer nicht passiert. Also jedes Mal hat man irgendwie erwartet, die machen das jetzt und dann kam es nicht. Und jetzt haben sie dann gesagt, nein, jetzt gehen wir in diese Geschichte rein und machen ein Assassin's Creed Shadows und das wird ein japanisches Assassin's Creed. Insofern natürlich die Erwartungshaltung riesig, auch wenn natürlich manche Leute dann wieder gesagt haben, naja, jetzt seid schon ein bisschen zu spät, weil das haben jetzt schon andere gemacht. Und haben dieses Japan-Setting mit Open World kombiniert, mit Schleichen, mit Kämpfen, wie man es halt von Assassin's Creed kennt. Und insofern war man jetzt natürlich gespannt. Da hängt jetzt viel dran, du hast das eh richtig gesagt, Ubisoft ist da ein bisschen in Schieflage geraten. Die können sich einen Flop ihrer Riesenserie nicht leisten. Und da ist jetzt die Frage gewesen, naja, schaffen die das oder schaffen die das nicht? Und die gute Nachricht ist, sie machen ganz, ganz viel richtig, indem sie bei den Wurzeln der Serie bleiben. Also wir reden hier wirklich noch immer von einem Assassin's Creed. Erwartet euch bitte nicht, dass dieses Spiel alles anders macht als bisher und vor allem nicht anders als diese Zeit seit dem Rollenspiel-Reboot mit Assassin's Creed Origins. Aber gleichzeitig haben sie auch viele Lektionen gelernt aus den bisherigen Spielen, auch als Valhalla, was ja vielen dann wirklich schon viel zu groß war. Und machen ein etwas komprimierteres Spiel, das trotzdem eine gute Story erzählt, also mit Assassin's Creed Durchhängern, und ich meine, es ist jetzt trotzdem nur eine Revenge-Story, aber trotzdem, es weiß, wie es diese inszeniert, es weiß, wie es diese Zeit, diese 40, 50 Stunden, die man mit dem Spiel ungefähr verbringt, wenn man jetzt nicht hundertprozentig alles machen will, gut fühlt, und das Resultat ist einfach ein grandioses Assassin's Creed. Es ist nicht der große, oh wow, Assassin's Creed erfindet sich neu, aber es ist ein wirklich, wirklich gutes Assassin's Creed.
Klingt ja fein, ja. Was auch fein ist, so viel kann man auch sagen, du hast es auf einer PlayStation 5
auf einer Xbox.
Auf einer
Xbox Series X, ja.
Genau, das war's, ja. Ohne größere technische Probleme. Also wie gesagt, wie lief das bei dir? Es gibt ja einen Performance-Modus und auch einen normalen Modus. Wo hast du getestet?
Ich habe es im Performance-Modus hauptsächlich gespielt, habe aber natürlich dazwischen auch auf die andere Variante umgeschaltet. Und es ist wirklich, jetzt gerade wenn man es mit Valhalla vergleicht, dass ich ja wirklich technische Probleme hatte, das ist absolut rund. Es hat wunderschöne Lichteffekte drin. Ja, es gibt natürlich die üblichen Probleme. Ja, also ich hatte ganz, ganz klares Clipping, auch in Sequenzen, wo man sich eigentlich denkt, die sollten wissen, was unsere Figur zu dem Zeitpunkt anhat, weil man sich das Rüstungsset da gar nicht aussuchen kann. Ich hatte Fälle, wo ich eigentlich gerade am Boden krieche und plötzlich hat man das Gefühl, die rotiert da jetzt irgendwie schief am Boden, weil die Achse nicht funktioniert. Aber für den Umfang, den dieses Spiel hat und in dem Zustand, in dem wir andere Open-World-Spiele in dieser Phase zum Launch schon gesehen haben, wow, also die haben da wirklich was rausgeholt. Und man merkt halt auch in der Präsentation, das ist jetzt das erste Assassin's Creed, das nur für Next-Gen-Hardware entwickelt wurde. Also dieses Mal gibt's halt keine Xbox One-Version mehr, keine PlayStation 4-Version mehr. Und das merkt man dem Spiel an, weil die können jetzt mit Sachen spielen, also Wettereffekte, es gibt Jahreszeiten plötzlich. Das sind Dinge, die sind halt jetzt möglich, ohne dass sie das Spiel massiv ausbremsen und bringen dann sogar spielerisch was.
Jetzt ist so, dass, also ich habe rechts und links natürlich auch geschaut, also auch am PC und auf der PlayStation 5 sieht's gut aus. Ja, kleinere Sachen gibt's immer zum Start von so einem gigantischen Spiel, aber da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt, nicht nur von Ubisoft, sondern auch von anderen Herstellern. Und da kommen sicher auch noch der ein oder andere Patch in den nächsten Tagen, also da ist ja einiges auch angekündigt. Also sprich, da haben sie schon abgeliefert und anscheinend die Verschiebungen, die es dann halt dann noch im Ende gab, aber auch schon während der Entwicklung, haben sie da durchaus ausgezahlt. Und sie liefern da jetzt ein Spiel ab, das man durchaus jetzt auch die One sich holen kann und spielen kann.
Ja, also ich hatte wirklich keine Abstürze, selbst vor dem Day One Patch, keine Abstürze, keine groben technischen Probleme. Wir hatten den Day One Patch, glaube ich, ein paar Tage bevor dem Embargo-Ende. Also ich habe den auch schon ausprobieren können, aber ich habe es auch schon davor gehabt. Wirklich technisch Hut ab, so ein großes Spiel in dem Zustand abzuliefern, ist gut gelungen.
Ja, ich glaube, da ist auch ein dementsprechender Druck dahinter eben. Ich habe es eben eingangs erwähnt, hochstilisiert als das Schicksalsspiel für Ubisoft. Jetzt hast du ja schon mehrere Assassin's Creed gespielt, auch für uns getestet. Lass uns über die Unterschiede eingehen. Wir haben ja die klassischen Assassin's Creed, dann hat Ubisoft irgendwann auf die Rollenspiel Assassin's Creed gewechselt, auf die großen. Es gab zuletzt mit Mirage auch wieder eins, das sich zurückgenommen hat, ja, und eher auf die alte Formel gesetzt hat, aber mit Neuerungen. Wo platziert sich jetzt Shadows?
Also mich hat Shadows vor allem in absolut positivem Sinn, weil es eigentlich mein Lieblings-Rollenspiel Assassin's Creed ist, an Origins erinnert, weil Origins war halt noch nicht so übergroß. Origins war, ja, wie es mehr altes Ägypten und so weiter, aber das war managebar. Das hat man so in, wenn ich 40, 50 Stunden durchgespielt gehabt, wenn ich mich so richtig erinnere. Und auch eben Shadows geht in diese Größenordnung hinein. Wir haben jetzt nicht das ganze Japan oder wie wir es in Valhalla hatten, das war ja fast ganz England und dann irgendwann kam noch Irland dazu und das war einfach irre, was man da rein investiert hat. Und das passiert halt jetzt nicht. Die komprimieren das. Sie machen auch ganz grundsätzlich so ein bisschen das Best of der Rollenspiel Assassin's Creed, würde ich mal vorsichtig sagen, weil man hat wieder Levels, die gab es ja zum Beispiel in Valhalla nicht mehr. In Valhalla hat man nur gesagt, nein, man kriegt einfach Skillpunkte und das muss reichen. Nein, wir haben wieder Levels, die auch ganz klar sagen, in dieses Gebiet geh noch nicht, diese Quest ist dir zu hoch, wenn du noch nicht dieses Level hast, das wird auch angezeigt. Das heißt, man kann sich besser orientieren. Wie gesagt, die Spielwelt ist geschrumpft. Das ist in dem Fall wirklich positiv, weil ich fand Valhalla dann wirklich, wirklich schon viel zu groß. Wir haben das Basisbau-Feature aus Valhalla wieder in einer Modifikation. Das fand ich ein bisschen unterdurchschnittlich, muss ich ehrlich sagen. Also das ist jetzt nicht so spannend. Es wirkt irgendwie so, als sollte es mehr können, aber man baut halt ein paar Gebäude. Man kann ein paar kosmetische Gebäude bauen, die irgendwelche Buffs bringen. Und dann kann man die aufleveln. Aber ja, das alles ist halt irgendwie nicht so überragend. Was es halt richtig gut macht, ist, es komprimiert dieses ganze Spielprinzip wieder runter. Nicht auf das Level von Mirage. Mirage war ja wirklich ganz komprimiert. Mirage war ja nur 15 bis 20 Stunden lang und war ja hauptsächlich in der Stadt zu spielen, Stadt und Umfeld. Das haben wir da jetzt nicht, sondern wir haben schon wieder einen ganzen Bereich von Japan, von Kyoto weg, bis Nagano, also so diesen Bereich der Gegend für alle, die sich in Japan auskennen. Und wieder einen totalen Einstieg in die Geschichte von Japan, auch wunderschön. Also das ergibt ja mir gar nicht so viel, aber ich habe teilweise meine Frau zuschauen lassen, die Japanologie studiert hat, und die hat dann auch gesagt, das trifft's gut, und auch diese Charaktere, die kennt man halt, wenn man sich mit japanischer Geschichte beschäftigt. Das macht's gut. Und natürlich, alles andere ist Assassin's Creed. Ja, also wir gehen hinein in Burgen, wir meucheln Leute, kennen wir alles, ja. Es ist jetzt nichts Neues. Aber auch da das Gute, zumindest eine von beiden Figuren, und wir spielen ja diesmal zwei Figuren, ist halt ganz klar eine, die aus dem Schatten heraus angreift. Die Naoi ist eine Shinobi, eine weibliche Shinobi, die lebt von den Schatten, die darf nicht mitten ins Gefecht reinrennen. Und auch das war ja ein Kritikpunkt, den wir in Valhalla zum Beispiel hatten, aber auch in Odyssey, dass es halt mehr darauf hingeht, richte deine Charaktere gut aus und dann renn einfach rein, es ist eh wurscht, du brauchst eh nicht schleichen. Und das ist halt nicht Assassin's Creed eigentlich für viele, sondern für viele ist es dieses Spiel, den besten Zugang zu finden, möglichst nicht aufzufallen, irgendwo einen versteckten Weg zu finden, irgendwo über die Dächer zu gehen, oder irgendwelche Luken auszunutzen. Und das macht Assassin's Creed Shadows mit der Naoi wunderbar und liefert aber gleichzeitig auch für die anderen Spieler, die sagen, naja, aber eigentlich hat mir das mit Eva schon gut gefallen, die da sich durchmeuchelt und wo ich einfach durchrenne. Diese andere Figur, den Yasuke, der kann einfach reinrennen, ja. Also ich hatte Situationen, wo ich 4 Targets nebeneinander hatte, weil die halt wirklich nebeneinander standen aufgrund der Quest, und das ist mit der Naoi fast unmöglich, aber mit dem Yasuke rennst du rein und meuchelst dich durch, und auch das ist sehr befriedigend, aber mit dem darfst du halt nie versuchen, dich irgendwo reinzuschleichen, das funktioniert nicht. Der ist eine wandelnde Blechdose und hat die Unauffälligkeit von einem, weiß ich nicht, von einem Truck, also das funktioniert nicht, da muss man halt sich mit dem durchkämpfen.
Ich habe noch ein Video gesehen, wo er versucht, diesen berühmten Assassinensprung in den Heuhaufen zu machen. Mhm. Also Ubisoft ist sich dessen durchaus bewusst, dass er nicht der typische Assassin ist, glaube ich. Also es ist schon sehr humorig umgesetzt.
Ja, es ist auch so, wenn man über Seile klettert, also das kennen wir ja, man klettert auf die Dächer hinauf und dann kann man so über Seile balancieren. Das funktioniert nicht, bei ihm reißen die Seile. Also das geht einfach nicht. Er ist auch viel langsamer. Für ein Spiel, das für seine Schnelligkeit bekannt ist, hast du plötzlich einen Charakter, der unglaublich langsam ist. Also jetzt im Vergleich. Ja. Aber es ist einfach ein anderer Spielstil.
Aber ich habe sowohl bei dir, glaube ich, als auch insgesamt mitbekommen, es macht durchaus Sinn, wirklich mit beiden zu spielen. Also man muss ja teilweise mit beiden spielen, ja, aber im weiteren Verlauf des Spiels kann man sich oft aussuchen, mit wem man spielt. Und man sollte nicht einen Charakter links liegen lassen, weil dann versäumt man wirklich viel an Spielspaß und an ja, guten Momenten.
Ja, also es ist so, dass das Spiel in ganz wenigen Momenten dir wirklich vorschreibt, welchen Charakter du spielst. Das heißt, ab da, wo du beide triffst, weil das schiebe ich da jetzt vielleicht mal kurz rein, das hat mich nämlich beim Test unglaublich irritiert. Du spielst zwar die ganz ersten Minuten Yasuke, danach springst du zu Naoi und bei der bleibst du dann stundenlang. Also da reden wir wirklich von circa 10 Stunden, wo du nur Naoi hast und nicht Yasuke. Das dauert einfach eine Weile, bis sie sich durch die Story wieder treffen. Und dann hast du halt eigentlich immer die freie Auswahl. Bei manchen Quests steht ganz klar dabei, das musst du mit Yasuke machen, bei anderen steht dabei, das musst du mit Naoi machen, aber das sind ganz, ganz wenige. Bei vielen hast du einfach die Wahl, wen willst du? Und der Vorteil davon ist, dass du halt das Herangehen, wie du einzelne Teile lösen willst, wie du es möchtest, einfach wählen kannst. Macht es Sinn, mit dem Kampfpanzer hineinzufahren, oder ist jetzt eine Nadelstichtaktik die richtige? Das kann ich mich einfach entscheiden. Das geht wirklich ganz simpel über, entweder bei der Schnellreise, da kann man einfach sagen, mit welcher Figur will ich dort auftauchen, oder einfach übers Menü, wo ich sagen kann, ich will jetzt eine andere Figur spielen. Geht allerdings nur, wenn ich nicht in einem Bereich bin, wo ich von Feinden beobachtet werde. Also da diese typischen, wo das heißt, jetzt muss ich vorsichtig sein und jetzt darf ich nicht auffallen. Dort darf man nicht wechseln. Und das heißt, man muss sich halt für einen Einsatz, für irgendeine eine Meuchelaktion schon entscheiden, welchen von beiden nehme ich? Und eine gute Sache, die man noch erwähnen muss, man muss sich ja gar nicht so fix entscheiden, was man jetzt will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit mit Naoi spiele und irgendwann komme ich drauf, ah, das schaffe ich jetzt nicht ohne Yasuke, dann ist es jetzt nicht so, dass ich rausgehen muss und sage, jetzt muss ich den erst hochgrinden. Das muss ich nicht, weil das Spiel levelt einfach beide Figuren gleichzeitig. Also wir haben, die haben dieselbe Anzahl von Skillpunkten. Sie haben unterschiedliche Skilltrees, das stimmt schon, aber sie haben dieselbe Anzahl von Skillpunkten, sie haben dasselbe Level. Und wenn ich irgendwann mittendrin draufkomme, ich brauche jetzt den anderen, dann habe ich keine Zeit verloren. Ich musste jetzt nicht Zeit investieren, um die andere Figur zu nutzen. Das ist schon ein Vorteil. Klar, Ausrüstung, okay, da muss man schauen, dass die andere halbwegs passende Ausrüstung hat. Da sind wir wieder bei diesem Rollenspielanteil, dass es Waffen gibt, die Level haben und Rüstungen gibt, die Level haben und Stats haben. Aber im Grunde genommen, es ist nicht so wie bei manchen Rollenspielen, wo ich sage, oh, den Charakter habe ich jetzt 20 Stunden nicht mehr benutzt, da muss ich jetzt mal 10 Stunden grinden gehen, damit der auf ein Level kommt, wo ich ihn benutzen kann.
Damit hast du auch gleich eine meiner Fragen beantwortet, ob es wieder Skill Trees gibt. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das wirklich eben das Next Generation Assassin's Creed Shadows ist und dass man sich endlich auch hier von den Skilltrees verabschiedet, weil bei Star Wars Outlaws, egal wer über das Spiel sagt, einer der großen Mega-Fortschritte in dem Spiel war es, dass man die endlich entsorgt hat und dass über diese ja Mentoren und so weiter, die man ja kennenlernen muss, und das war ein viel immersiveres Erlebnis als ich level up und mache ein Skilltree und suche aus, was ich aus. Ich finde, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, gerade in so einem Spiel. Also da hat man sich nicht getraut, das auch hier zu übernehmen.
Das stimmt. Es ist jetzt nicht mehr so riesig zwar wie in Valhalla, da hat man ja diese Sternbilder. Das war ja ein ganz eigenes Ding. Sondern es sind eigentlich fast ein Schritt zurück zu ganz klassischen Skilltrees. Ich glaube, es sind 6 pro Figur. Davon beziehen sich 3 auf die Waffen und 3 auf ihre sonstigen Skills. Und ja, also das ist halt wirklich ganz, ganz klassisch. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, es werden die Ebenen des Skilltrees erst nach und nach freigeschalten, dadurch, dass man Wissen erwirbt. Das heißt, man muss halt Aufgaben erledigen. Aber das ersetzt nicht das Mentorensystem, das natürlich schon um einiges immersiver war. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Es gibt einzelne Skills, die muss ich erst freischalten durch Storyentwicklungen, ja, durch Quests, aber im Endeffekt, ja, ich gehe einfach her und sage, klick, das hätte ich jetzt gern und das war's. Ja, ist nicht hundertprozentig immersiv, da bin ich voll bei dir, haben wir schon besser gesehen.
Wie gesagt, ich glaube, dass sie da einfach auf Nummer sicher gehen wollten, aber kann ja sein, dass es in einem späteren Assassin's Creed dann noch dazu kommt, weil ich glaube, das war eher die Zukunft als eben dieses am Baum entlang handeln. Aber mal sehen, wie es da weitergeht. Heißt auch nicht, dass das schlecht ist, sondern ich glaube, dass auch viele sich da eher zu Hause fühlen. Ja, und Ubisoft da nicht mit zu viel Sachen brechen darf, ja.
Weil ich glaube auch,
Star Wars hat jetzt auch nicht jeder gespielt, also,
ja. Ja, ich glaube auch, dass es mit 2 Charakteren halt schwierig wäre, weil dann hätte ich halt wieder dieses Phänomen. Ich habe jetzt mit der Naoi die Lehrmeister alle gesucht.
Das stimmt.
Für ihre Skills, weil die 2 funktionieren halt wirklich anders und haben eben auch unterschiedliche Skilltrees. Und dann kommst du drauf, du brauchst den Yasuke oder es gibt sogar einzelne Missionen, wo du mit Yasuke spielen musst oder wo du zwischen den 2 sogar wechselst, die wirklich so ein bisschen cineastischer inszeniert sind und wo man dann sagen muss, ja, aber jetzt musst du erst einmal deine ganzen Lehrmeister leveln. Also das wäre schon ein bisschen der Trade-off dafür. Das funktioniert vielleicht mit einem Charakter besser als mit 2.
Ja. Wenn du jetzt deine Spielzeit-Revue passieren lässt, ja, gibt es da den einen oder anderen Moment, wo du sagst, okay, das war schon richtig cool. Ja, das sind die Momente, an die denkst du noch länger. Also jetzt ist es gefährlich. Wir wollen jetzt niemanden spoilen. Also ich will jetzt gar keinen Story-Twist. Also keine Angst, ihr braucht jetzt nicht abdrehen, ja. Aber einfach eine Mechanik oder ein Quest, ja, ohne da jetzt zu spoilen, ich weiß, das ist schwer, wo du sagst, okay, da machen sie schon vieles richtig.
Also eins, das mir hängen geblieben ist, und das ist so früh, da werdet ihr auch, wenn ihr spielt, relativ bald drauf kommen. Es gibt eine Quest, da muss man die Nähe von einer berühmten Person suchen, also sagen wir es einfach so. Und da muss man an einer Teezeremonie teilnehmen. Und die Sache war dann die, dass sie halt sagt, die Naoi, da spielt man doch nur Naoi, die sagt halt, ja, sie hat keine Ahnung von Teezeremonie und sie muss dann zu einem Lehrer gehen. Und das war so ein Punkt, wo ich dann zu meiner Frau gegangen bin und gesagt habe, kennt man den? Und sie hat gesagt, ja, das ist ein ganz berühmter Teemeister, also den gibt's wirklich. Und da lernt man halt Dinge über die Teezeremonie. Also auch wirklich in der, also jetzt banale Dinge, ja, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, und das habe ich für mich mitgenommen, wie tief verbeugt man sich, wenn man jemanden zu einer Teezeremonie begrüßt. Das habe ich dort gelernt. weil das halt wirklich schön atmosphärisch gemacht ist. Und danach musst du dann wirklich halt dorthin gehen, wo du auch wirklich bei der Zielzeremonie teilnimmst. Und dann musst du dich auch dementsprechend verhalten. Und auch da wirst du gefragt, hey, wie tief verbeugst du dich jetzt? Oder was für ein Gastgeschenk nimmst du mit? Auch das sind so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, ja, die jetzt nicht viel verändern. Das muss man leider dazu sagen, es ist ein Spiel, in dem man Entscheidungen trifft, aber oft nicht sich viel ändert an der Story. Es gibt nur ein Ende, die Wege ändern sich nicht großartig. Aber es gibt dir als Spieler das Gefühl, etwas verändert zu haben. Ja, und das erinnert mich noch an was Zweites, das hat mich einfach ganz persönlich betroffen gemacht, weil da habe ich mir nachher gedacht, das hätte ich besser lösen können. Es gibt immer wieder so Kreise von Leuten, wo es halt heißt, das ist jetzt eine böse Vereinigung von Leuten, ohne da jetzt großartig reinzuspoilern. Also es gibt natürlich diese Hauptleute, die man umbringen muss, aber es gibt dann auch immer so Nebenkreise, so Banditenbanden oder so. Da hat das Spiel zu mir gesagt, wenn ich genau gelesen hätte, es gibt ja so ein Quest-Übersichtsboard, so ähnlich wie in Assassin's Creed Mirage. Also wir haben jetzt nicht mehr so Listen, sondern wirklich ein Übersichtsboard, wo das alles thematisch gegroupt ist. Und hätte ich da genau gelesen, wäre da gestanden, hoppla, da gibt's Figuren in dieser Familie, die sind gar nicht so böse wie die anderen. Und vielleicht gibt's ja eine andere Lösung, um die zu überzeugen, dass sie dieses Leben nicht mehr machen wollen. Und ich bin zugegebenermaßen ein bisschen zu einfach durchgerannt und habe den einen hinterrücks abgestochen, was erstaunlich einfach ging. Und danach steht dann dort drinnen in dem Text, ja, es hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben, den zu überzeugen, dass er aus diesem Familienbusiness aussteigt, aber du hast dich dagegen entschieden. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich jetzt urgern neu laden und das noch einmal
böser probieren. Florian.
Ja, wirklich. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, okay, das andere, ich hab sogar einen Brief gefunden, wo gestanden ist, ich will mich eigentlich nur meinem Vater beweisen und vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, dass ich da dazu passe. Und ich habe mir gedacht, jetzt fühle ich mich gerade nicht gut, weil ich hätte das wirklich probieren können, den nicht abzustechen und einen anderen Weg zu gehen. Und das spricht ja eigentlich für die Immersion in das Spiel, dass ich sage, wow, das war jetzt ein Moment, wo ich mich wirklich gefragt habe, war das einfache Abstechen als Assassine jetzt wirklich das Richtige? Und das verkörpern übrigens auch die Figuren. Also auch diese zwei Figuren diskutieren immer wieder, ob das, was sie tun, moralisch richtig ist. Auch spannend.
Ja gut, ich meine, das sieht man ja auch, es ist besser geschrieben als Valhalla.
Deutlich,
ja. Weil man hatte da einen enormen Pool an eigentlich sehr kontroversen Themen. Ja, das fängt ja an bei der Missionierung von Japan durch die Jesuiten und hört auf bei dem ganzen Rassismus, ja, die ja da natürlich mitschwingt auch, weil Japan sich dann enorm abgeschottet hat und da muss man natürlich auch über Rassismus reden.
Wir haben ja Yasuke, der ja ein schwarzer Samurai ist, das war ja ein Riesenaufschrei und der ist aber historisch verbürgt, den gab's ja.
Absolut, ja. Und das ist schon mal spannend, ja. Das zweite ist ja, die Entwickler haben ja auch immer wieder, weil du gesagt hast, es gibt eigentlich nur ein Ende. Und es gibt halt, man kann halt Quests, man kann sich entscheiden und dann gibt es natürlich Konsequenzen, jetzt nicht super mega Impact-Konsequenzen, die das Spiel umwerfen, aber halt Konsequenzen, dass ein Charakter nachher noch lebt oder nicht lebt oder halt etwas machen kann im Spiel oder nicht machen kann, ja. Und die Entwickler haben ja dann auch betont, hey, ja, wir wissen das, ja, aber es gibt auch einen Kanon-Modus, den kann man ja aktivieren und dann hat man diese Entscheidung gar nicht, sondern bekommt eigentlich die Geschichte vorgesetzt, die Ubisoft als Kanon sieht, die in weiterer Folge in Comics, in Büchern, in Filmen, in Serien, aber auch natürlich in Nachfolgespielen dann als gegeben genommen wird, ja, und das ist durchaus auch spannend, ne? Also wenn man sich jetzt nicht entscheiden will, sondern sagt, man möchte eigentlich die Geschichte erzählt bekommen, die im Kanon so vorgegeben ist, ist auch das möglich.
Ja, das stimmt. Also es gibt generell so ein paar Schalter, eben den Kanon-Modus. Es gibt auch einen anderen Schalter für diejenigen, die zum Beispiel ihre Ziele nicht suchen wollen, weil wir haben wieder diese Mechanik, die wir schon aus Odyssey zum Beispiel kennen, wo es nur heißt, ja, dein Ziel ist irgendwo südlich von diesem Ort in dieser Gegend, geh selber suchen. Das kann man abschalten. Ja, also man kann es abschalten und dann ist wirklich so der Punkt da und sagt, geh dorthin. Mhm. Also für alle, die die Ubisoft-Formel mit vielen Markern mögen oder nicht. Ansonsten kann man natürlich selber suchen, seine Speer aussenden, die man nach und nach einsammelt. Gibt's natürlich auch. Nachteil übrigens, wenn man das einschaltet, dass man das Target gleich sieht, ist, dass man nicht alle Achievements kriegt. Also man wird ein bisschen bestraft leider dafür, Aber gerade für Leute, die jetzt eben nicht Sucher sind und gern die Welt absuchen, also ich bin ja zum Beispiel jemand, der das nicht so gern mag, ist dieser Modus echt angenehm, weil er nimmt dir etwas von der Spielexperience raus, aber es verhindert halt, dass du wie blöd durch eine Stadt rennst und die Städte sind jetzt nicht so klein, wo es dann nur heißt, ja, irgendwo im südlichen Viertel beim Ufer ist irgendwo dein Ziel und dann rennst du rum, bis du irgendwie merkst, dass du den findest. Ja, ist eine Geschmackssache, aber das werden die einen so mögen und die anderen anders und ich bin echt froh, dass es diesen Schalter gibt.
Man kennt sich ja auch selber, ja, wo ist meine Frusttoleranz oder was bringt mir Spielspaß? Eher so, nicht wo ist meine Frusttoleranz, sondern was bringt mir Spielspaß? Und wenn ich jemand bin, der halt A, die Zeit hat und B, halt in diese Welt eintauchen möchte und auch dieses Suchen ja etwas ist, was mir Spielspaß bringt, ja, dann sollte man das ausgeschalten lassen.
Genau, also aber das wissen die Assassin's Creed-Veteranen, die kennen das sicher schon, weil wir ja, also wie gesagt, das ist ja auch kein ganz neues System. Also wie gesagt, Origins hatte das ja auch schon, nicht Origins, Origins hatte es nicht, Odyssey hatte es. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Valhalla hatte es auch. Also insofern ist das jetzt nichts, was völlig Neues, aber es ist in dem Fall, gerade in diesen verwinkelten Städten, war ich dann manchmal schon froh, wenn ich das abgeschalten habe und mir dachte, ach, da bist du, weil ich bin vorher wirklich schon rumgerannt und habe mir gedacht, wo soll der noch sein? Und ich hatte schon alle Hinweise freigeschalten, das heißt, es wird dann nicht mehr wesentlich leichter.
Wir haben vorher schon über die Grafik gesprochen, dass es wirklich ein schönes Spiel ist, ja, wo man wirklich dieses feudale Japan auch erleben kann. Man muss natürlich vergleichen mit Ghost of Tsushima, was eher auch ein bisschen märchenhaft oft ist, ja, und da mit der Grafik natürlich spielt. Ich glaube, Assassin's Creed Shadows, das, was ich gesehen habe, ist eher so ein mehr realistischer Look, ja, aber sonst kann man das Ganze natürlich sehr gut vergleichen miteinander. Du bist aber natürlich auch ein sehr audiophiler Mensch, ja, und deswegen müssen wir natürlich jetzt auch über den Soundtrack reden, wir müssen über die Synchronisation reden, auch die Möglichkeiten, wie man dieses Spiel genießen kann. Ja, es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel auch das Spiel in Japanisch zu spielen, mit deutschen oder englischen Untertiteln, auch das ist ja alles machbar. Deswegen die Frage ist, wirst du empfunden? Ja, also gibt es Dinge, die dir besonders positiv oder negativ aufgefallen sind und auch, wie hast du es gespielt?
Also mal zur Musik, weil das ist das leichtere Thema. Also wir sind ja von Assassin's Creed gewohnt, dass die sich schon überlegen, wie passt das zum Setting, was machen die für Musik. Also diese Umgebungsmusik ist einfach so richtig schön atmosphärisch und hat mir total gut gefallen. Spannend finde ich teilweise, wenn es in die Action-Sequenzen geht, dann nehmen sie dann auch japanische Musik, aber schon in Richtung von mit Rock-Anklängen, wo natürlich klar ist, die treibendere Musik, wo dir dann aber schon irgendwie bewusst wird, okay, das ist jetzt eigentlich ein Stilbruch. Ja? Also das ist jetzt nicht die Musik, die ich im Japan circa 1579 hören würde, sondern das ist was Modernes, aber es passt halt trotzdem, weil es japanisch ist. Also das ist so ein bewusster Stilbruch, der für mich aber großteils funktioniert hat. Also ja, es ist schon so, im Kopf habe ich mir dann gedacht, es passt jetzt nicht, aber es passt irgendwie schon. Ja, also das ist, nicht alles muss authentisch sein, aber es passt einfach zum Setting, sagen wir es einfach so. Ja, die Synchro, ich habe sowohl die deutsche als auch die englische Synchro ausprobiert. Beide sind solide. Mir hat im Endeffekt die englische Synchro besser gefallen. Aber das ist Geschmackssache. Also das ist wirklich solide. Die machen gute Arbeit. Gerade in einem Storyspiel muss ja die Synchro auch einfach passen. Ja, also wenn die mir so viel Geschichte erzählen oder wir einfach diese Verbindung haben zwischen Yasuke und Naoi, wenn das nicht passt in der Synchro, dann verliert sich's. Aber muss ich sagen, ist gut gemacht. Es gibt einen leichten Disconnect, was man eh auch schon kennt, wenn man jetzt zum Beispiel die deutschen Untertitel einschaltet und die englische Sprachausgabe. Da ist nicht alles gleich übersetzt, das merkt man. Aber okay, das sind manchmal Wortwitze, das muss man halt akzeptieren. Das geht einfach nicht anders. Was ich sehr spannend fand, es gibt einen Modus, wo man das Spiel tatsächlich so einstellen kann, dass die Leute Japanisch und Portugiesisch reden, wo es dann tatsächlich Einschränkungen gibt, weil das manchmal nicht übersetzt wird. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Charakter, der halt Portugiesisch nicht versteht, wirst du nur Portugiesisch hören, aber du verstehst es nicht. Und dasselbe hast du zum Beispiel im Yasuke ganz am Anfang. Also wobei der auch Japanisch kann, aber du hast halt, sie verstecken halt ein bisschen mehr. Das ist halt der authentische Modus. Also das, wo du halt wirklich dieses Sprachgewirr hast, dass du dann erwarten würdest in dieser Zeit, weil portugiesische Missionare und Japaner und die sind jetzt nicht alle ganz so hundertprozentig sattelfest. Den Modus habe ich nur kurz ausprobiert, weil er natürlich manches entgeht dadurch. Aber es ist schon ein spannender Modus und ein sehr realistischer Modus, sage ich mal.
Auch sehr spannend. Ja, gibt's sonst noch Dinge, über die du gerne reden möchtest?
Eine Sache muss ich erwähnen, weil da habe ich mich eigentlich ziemlich gewundert, weil es einfach so atypisch ist. Ich habe sogar ins Review dann reingeschrieben, obwohl ich noch überlegt habe, ob ich es rausschmeiß. Ich hatte eine totale Verwirrung mit der Y-Achse des Controllers. Mhm. Da haben sie die unerwartete, also nein, anders. Ich komme von den Flugsimulatoren, das merke ich immer. Ich steuere meine Kamera wie einen Flugsimulator. Das heißt, ich steuere auf invertierte Y-Achse bei der Kamera, also rechter Stick invertieren. Und aus irgendeinem Grund kann ich das in Shadows nicht so, wie man es gewohnt ist. Man sagt, Kamerasteuerung, invertierter Y-Stick. Das geht nicht. Zum ersten Mal habe ich gesagt, gut, bitte Y-Achse invertieren, wie man es halt kennt, mit dem Resultat, dass auf beiden Sticks, links und rechts, die Y-Achse invertiert war, was natürlich super ist, weil du steuerst plötzlich verkehrt, weil die Figur verkehrt rennt. Es gibt dann schon auch eine Einstellung, wo du sagst, nur am rechten Stick, wo du auch sagen kannst, nur beim Zielen. Gut, aber wenn ich auf Zielen schalte, ist das nicht die Kamera, sondern das ist, wenn ich wirklich Pfeil und Bogen verwende oder Schusswaffen oder was auch immer. Ja. Also nicht das, was ich suche. Aber es gibt auch eine Einstellung, ich sage nur rechter Stick Y-Achse invertieren. Nur, das ist dann nicht nur die Kamera. Das ist dann zum Beispiel auch die Zoom-Funktion auf der Karte. Das ist unglaublich irritierend für mich gewesen. Man gewöhnt sich natürlich dran und ja, wenn ich jetzt nur bei der Karte andersrum zoome, das gewöhnt man sich irgendwie. Aber es ist eine ganz komische Entscheidung, wo ich sagen muss, warum? Warum kann man das nicht machen, wie das andere Spiele auch machen, wie es bis jetzt immer funktioniert hat? Es ergibt für mich einfach nicht so viel Sinn. Also das hat mich sehr gewundert. Ich habe es mir jetzt gerade auch nochmal angeschaut, es ist noch immer drin, weil ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht haben sie es rausgepatcht mit dem Day-One-Patch, aber nein, es ist leider wirklich noch drin. Also ich hoffe, da machen sie was, weil das kann nicht so kompliziert sein eigentlich. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Ja, und das Zweite vielleicht, was ich noch erwähnen will, was ich sehr spannend fand, ist, wir hören ja jetzt schon die ganze Zeit, irgendwann einmal kommt dieses große Assassin's Creed, wo man dann nur mehr einzelne Kapitel starten soll. Also wo es halt dieses Hub Assassin's Creed gibt und man startet einzelne Kapitel. Und wir sehen da jetzt ein bisschen den Vorläufer. Wir sehen den Vorläufer dazu, weil ich kann im Spiel tatsächlich, sehe ich die letzten Helden, also von Origins aufwärts, und ich kann einfach sagen, hey, ich möchte diese Epoche spielen. Das Einzige, was es halt macht, ist, es startet das andere Spiel, wenn es auf eurer Konsole installiert ist. Aber ich kann das schon machen. Also es gibt schon einen Hub in Shadows, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt Origins starten, weil ich möchte jetzt gerade die Geschichte von Bayek weiterspielen. Macht für mich jetzt nicht hundertprozentig Sinn, aber ich glaube, also weil es eben nur das andere Spiel startet und ich nicht alles in Shadows drin habe. Aber das ist, glaube ich, schon der erste Schritt in Richtung eben dieses großen Assassin's Creed Hubs, den wir ja irgendwann einmal bekommen werden. Also das finde ich schon spannend. Auch deshalb, und das ist jetzt, glaube ich, der letzte Punkt, den ich dazu hänge, weil diese ganze Geschichte, diese ganze Überhandlung mit dem Animus in diesem Spiel wirklich nicht so relevant ist, wie es bisher war. Wir haben ganz, ganz wenige Sequenzen mit dem Animus. Wir haben eigentlich keine Überstory mehr in der Jetztzeit. Also diese Geschichten mit Layla aus den letzten Spielen existiert so nicht mehr.
Es ist wird auch nicht mehr weiter erzählt wahrscheinlich. Also das ist schon wieder.
Ja, ist auch schon wieder, glaube ich, schon wieder erledigt. Und sie wissen halt, das ist so ein bisschen das war sehr umstritten. Also ich mochte es ja in den ersten drei Teilen, danach hat es mich ein bisschen verloren. Aber ja, das dürften sie ziemlich runtergefeilt haben. Und auch die Geschichte zwischen Assassinen und Templar nimmt so ein bisschen die zweite, dritte Reihe ein. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, es kommt nicht vor, weil es gibt dann ein paar Momente, wo jemand, der sich mit dieser Geschichte auskennt, sagt, oh wow, okay, das ist cool. Aber es ist so hintendran, es nimmt zumindest am Anfang keinen großen Raum ein. Ganz im Gegenteil. Und das macht halt Shadows auch, und das sage ich jetzt einfach so rein, als wenn ihr mit Assassin's Creed mal anfangen wollt und ihr sagt, oh, das traue ich mich nicht, weil da sind so viele Spiele und so viel Lore, das ist das Spiel, mit dem ihr anfangen könnt.
Ja.
Weil es wird einfach nicht erwartet, dass ihr euch auskennt mit der echten Welt und mit Assassinen und Templar. Nein, es ist einfach Japan mit ein bisschen Flair, mit ein bisschen Bonus für die Leute, die ganze Reise mitgemacht haben. Aber es ist nicht so, dass ihr sagt, wer sind diese Typen und was wollen die von mir? Nein, gar nicht.
Also ist für mich auch der große Kritikpunkt an Assassin's Creed. Ja. Ich weiß, viele mögen diese Gegenwart- und Zukunftshandlung nicht. Das liegt aber nicht daran, dass das schlecht ist, ja, sondern es liegt daran, dass sie immer schlecht geschrieben ist und dass sie ständig fallen haben lassen. Und, ja. und ich finde das auch nicht gut, so wie du sagst. Ja. Es gibt da offene Handlungsstränge, wird nicht weitergeführt. Ja, ich bin mir sicher, es erscheint in den nächsten Jahren der ein oder andere Roman, vielleicht kommt eine Netflix-Serie, ich meine, ist eh angekündigt, kommt, vielleicht ja, ja. Da erzählt, oder wir müssen wieder 3-4 Comics lesen, dass wir das auserzählt bekommen. Die sind gut, diese Comics. Also jetzt auch da nicht falsch verstehen, ich bin der Letzte, der gegen diese Comics das sagt, aber ich verlange dann davon, jemand, der 70 Euro für Spiele ausgibt, dann nachher nochmal Comics zu lesen, die gar nicht so leicht zu finden sind, weil da muss ich in Comic-Fachhandel gehen, die gibt's ja nicht an jeder Ecke. Ja, da muss ich wissen, welches. Es gibt im Moment schon, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich schätze mal 20, 30 Assassin's Creed Comics. Da muss ich das Richtige finden, wo mein Held dann weitererzählt wird in der Zukunft. Ja, also es gibt wirklich Comic-Serien, die spielen fast nur in der Gegenwart, ja. Also und erzählen dann diese Geschichte weiter, sodass sie irgendwie nur Sinn ergibt, ja. Und das kreide ich da der Serie komplett an, dass sie das, nicht, dass sie es liegen lassen, weil das ist A, die Spieler wünschen sich das und B, es ist gar nicht anders möglich, weil sie haben da keinen Plan gehabt. Ja? Man merkt einfach, das ist so schlecht geschrieben. Ja? Also einfach schlechtes Storywriting und wir bauen da was ein und dann nehmen wir wieder neue Charaktere und die haben nichts mit den anderen. Also das fand ich ganz furchtbar. Ja, und auch jetzt wieder. Also das finde ich schade. Ja, heißt jetzt nicht, dass das Spiel irgendwie schlechter wird dadurch. Ja, aber ich finde schade, dass man nicht versucht, zumindest den Handlungsbogen der letzten Spiele dann wenigstens so abzuschließen, dass man sagt, okay, und jetzt lassen wir es sein, aber dieses Offenlassen finde ich nicht gut.
Ja, aber es war halt schon auch ein Stolperstein. Also ich weiß ja, für mich war es zum Beispiel so, ich habe ja Assassin's Creed damals bis zum dritten Teil, also Assassin's Creed 3, das war ja nicht das dritte Spiel, gespielt. Assassin's Creed 3, mit dem habe ich mir total schwer getan einfach. Das war nicht mein Spiel. Und dadurch habe ich dann die Serie immer liegen gelassen, weil ich mir gedacht habe, ah ja, jetzt gut, jetzt ist Black Flag da, aber ich habe den Dreier nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie diese Meta-Handlung, ob diese Meta-Handlung da jetzt relevant ist. Und dann kamen halt Spiel um Spiel um Spiel und ich habe mir dann immer gedacht, ah, aber ich muss die Meta-Handlung jetzt erst kennen, sonst verliere ich da was. Und bin dann erst mit Origins wieder so richtig eingestiegen. Ich bin dann schon auch wieder ein bisschen zurückgegangen und habe mir auch andere Spiele angesehen. Aber mit Origins habe ich mich halt getraut, da wieder reinzuspringen und neu anzufangen. Ich glaube schon, dass das ein Hemmschuh ist, wenn die Leute sagen, ah, ich würde aber jetzt gerne ein Spiel mit den Wikingern spielen oder eben im feudalen Japan. Mhm. Aber da kommt so viel anderes rundherum, wo ich mir denke, ich sollte die anderen Spiele auch gespielt haben, damit ich mich auskenne. Und ich finde, da macht Shadows schon den richtigeren Weg, indem es halt sagt, okay, wir wissen, es gibt diesen Animus, es gibt diese Stimme, die mir sagt, hey, du musst diese diese Lücken füllen im Gedächtnis. Aber das war es auch schon und das kann ich völlig ignorieren, wenn es mal Spaß macht.
Da gebe ich dir 100% recht und es widerspricht sich ja nicht. Es liegt ja dran, dass du das Gefühl hast, weil es schlecht geschrieben ist. Wenn das gut geschrieben wäre, ja, und einfach einen Abschluss hat, auch in jedem Spiel dann für sich auch einigermaßen abgeschlossen das, ist, ja. Und wenn ich dann starte ich halt ein neues Spiel und bekomme halt kurz erklärt, wo die Charaktere sind, aber das gab's alles nicht, sondern du bekommst plötzlich bis in der Zukunft, da stehen zwei Charaktere, die wohl, wenn du davor die anderen Spiele nicht gespielt hast, und selbst wenn du das gespielt hast, dass du dich ja auch nicht auskennt, ja, es war einfach schlecht, ja. Und deswegen gut, dass es gekillt haben, aber schade, ich finde es schade einfach, dass sie es gekillt haben, ja. Und darum wollte ich auch ausführen, warum ich schade finde. Ich bin nicht der sagt, das brauche ich, weil es so gut ist. Nein, ich finde es auch nicht gut, aber es hat eigentlich enorm viel Potenzial, vor allem enorm viel Potenzial, sich von anderen Spieleserien abzuheben, ja. Das haben wir ja eben auch andere Spiele, die zum Beispiel im feudalen Japan angesiedelt sind, ja. Aber eben diese ich finde das einfach etwas, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal war auch von Assassin's Creed und das fallen lassen, finde ich schade. Ja. Auch in Richtung dieser Hub-Welt, weil einfach das spricht ja alles für diese Handlung. Ja.
Ja, vielleicht kommt auch damit was. Also wenn wir jetzt wirklich wieder was mit dem Hub machen, ich meine, wir hatten schon dieses Modell, wo die Leute halt irgendwie ihre Erinnerungen einfach nur runterspielen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war vor dem Origins Reboot, wo es halt eher darum ging, die Leute erleben einfach die Erinnerungen ihrer Vergangenheit und die schöpfen das irgendwie ab. Aber ja.
Ja, ich glaube, damit haben wir den Bogen gut abgeschlossen rund um Assassin's Creed Shadows. Auf der Shock 2 Webseite gibt es natürlich von dir das Review. Ja, es gibt zu diesem Audio-Podcast, wenn alles gut geht, auch eine Videoversion und die könnt ihr euch ruhig anschauen, denn da hat der Florian für uns auch Video aufgenommen beim Spieletesten und das hat wenn alles klappt, der Daniel zusammengeschnitten und hinterlegt diesen Podcast mit deinen Sequenzen. Vielen Dank auch dafür. Also ruhig auf unseren YouTube-Channel schauen und da nochmal die Videoversion sich anschauen von diesem Audio-Podcast. Florian, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.